Herzlich willkommen zur vierten Folge meines Podcasts IT-Recht. Wir beginnen jetzt nun mit den klassischen Vertragstypen, typischerweise am Anfang mit der Softwareüberlassung, also der Überlassung von Standardsoftware. Hier sollten Sie wissen, dass jeder Vertrag, egal ob Beherbergungsvertrag oder Ehemaklervertrag, immer den gleichen Aufbau hat. Man schreibt erst die Präambel, weil nach dem Vertragszweck richtet sich die Auslegung des Vertrages, das ist der wichtigste Teil, weil der Vertragszweck ja über die Auslegung der zu übertragenen Rechte und die Gewährleistungspflichten entscheidet. Außerdem regelt man dort die Rechtsnatur des Vertrages, die nach deutschem Recht wegen § 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB ein zentraler Anknüpfungspunkt für die AGB-Kontrolle ist. Also Vorsicht also bei der Präambel, das ist wirklich wichtig, das sauber und gut zu machen. Zweiter Teil sind die Hauptleistungspflichten. Die zeichnen sich dadurch aus, dass man sie einklagen kann, dass sie sich auch einer AGB-Kontrolle abgesehen der Transparenz entziehen. Dann kommt im dritten Teil die Nebenleistungspflichten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht einklagbar sind, sondern man über 280 Absatz 1 BGB Schadensersatz verlangen kann, falls sie verletzt sind. Dann kommt im vierten Teil Leistungsstörungen, das heißt Unmöglichkeit, Verzug und die ganzen Gewährleistungsdinge. Wir werden jetzt im Weiteren uns nicht mit Verzug und Unmöglichkeit beschäftigen, sondern nur mit der Gewährleistung. Dann im nächsten Teil die Aufhebung und Auflösung des Vertrages und dann im sechsten Teil Sonstiges, wobei beim Sonstiges nicht die Schrommelwiese ist, wo man da alles Mögliche reinschreiben kann, was einem einfällt. Verzichtbar sind zum Beispiel salvatorische Klauseln, sollte eine Klausel des Vertrages nichtig sein, gilt der Rest des Vertrages und so weiter, das bringt alles nichts. Und auch nicht der berühmte Satz, es gelten nur schriftliche Abreden, mündlich ein Nebenabreden gelten nicht, das ist alles unwirksam. Im Sonstiges kommen also nur rein Rechtswahl und Gerichtsstand. Fangen wir mal bei Softwareüberlassung mit diesem Aufbau an. In der Präambel wird man erstmal den Vertragszweck typologisieren und stellt dann fest, es geht um die Lieferung von Standardsoftware auf Dauer gegen Einmalentgelt. Ein solcher Vertrag wurde früher von der Rechtsnatur her als Lizenz angesehen. Der Begriff der Lizenz ist allerdings im gesamten Immaterialgüterrecht fremd und stimmt auch nicht, sondern die Rechtsnatur ist spätestens seit dem EuGH-Urteil Usesoft aus 2013 ein Sachkauf. Also wir reden über einen ganz normalen Kaufvertrag an Software. Zweitens, die Hauptleistungspflichten. Die sind dann damit auch klar konturiert. Der eine gibt Geld und der andere übergibt diese Standardsoftware den Datenträger mit der Kopie auf Dauer. Nun kommen aber natürlich hier genau an dem Punkt die großen IT-Häuser und bringen alle möglichen Nutzungsrechtsbeschränkungen ins Spiel. Zum Beispiel schreiben sie, sie bekommen gar kein Eigentum, sondern sie bekommen nur ein einfaches Nutzungsrecht zur Verwendung zum Beispiel der Software auf einer bestimmten Maschine. Solche Klauseln sind absolut verboten. Sie verstoßen gegen § 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB, da wir ja hier mit einem Sachkauf zu tun haben, aufgrund dessen der Käufer Eigentümer werden soll. Und allenfalls das Urheberrecht rettet noch die Softwarehäuser, denn das Urheberrecht gilt nach § 903 BGB als Einschränkung des Eigentumsrechts des Softwarekäufers. Aber es gibt keine urheberrechtliche Befugnis, in die man eingreift, wenn man auf die Idee kommt, die Software einzusetzen. Das ergibt sich vor allem daraus, dass eine rein vorübergehende Kopie, technisch bedingte Kopie, urheberrechtlich irrelevant ist, sodass der Wechsel zum Beispiel der Zentraleinheit der CPU überhaupt nichts urheberrechtlich an Bedenken aufweist. Insofern sind damit auch solche CPU-Klauseln, wie sie dann heißen, solche Einschränkungen, sie bekommen kein Eigentum, sondern ein einfaches Nutzungsrecht, unwirksam. Das gleiche gilt für CPU-Erhöhungsklauseln. Das sind Klauseln, in denen man reinschreibt, Sie können die CPU wechseln, Sie können den Rechner wechseln, aber wenn es eine höherwertige Anlage ist, typische SAP-Klausel, dann müssen Sie nochmal extra bezahlen. Auch das verstößt gegen das Leitbild des Kaufrechts und damit gegen § 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB und ist damit unwirksam. Auch unwirksam sind Netzwerklizenzen, das heißt Verträge, in denen zum Beispiel die Nutzung von Software in einem lokalen Netzwerk verboten oder an die Zahlung zusätzlicher Vergütung geknüpft wird. Denn wieder gilt hier nach § 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB der Grundsatz der Eigentümerfreiheit. Das Urheberrecht greift erst ein zugunsten des Softwarehauses nach § 69c Nummer 4 Urheberrechtsgesetz, wenn die Software in einem öffentlichen Netzwerk bereitgehalten wird. Das Entscheidende ist das Wort öffentlich. Die nicht öffentliche, unkörperliche Nutzung ist im Urheberrecht frei, sodass man dafür auch kein Geld verlangen kann. Insofern ist in vielen Fällen die Nutzung in lokalen Netzwerken weder vergütungs- noch zustimmungspflichtig. Dann kommt als weitere unwirksame Klausel das berühmte Weitergabeverbot. Da schreibt man also rein in Klauseln, diese Software darf man nicht weitergeben, nicht weiterverkaufen oder ähnliches. Solche Klauseln verstoßen gegen den sogenannten Erschöpfungsgrundsatz. Der Erschöpfungsgrundsatz besagt, wer einmal irgendwas gekauft hat innerhalb der EU, dann ist der Weiterverkauf frei. First-Sale-Doktrin, wie die Amerikaner das nennen. Also wenn ich einmal Software im Rahmen der EU gekauft habe, darf ich sie auch frei weiterverkaufen. Insofern darf ich gerade eben nicht die Weitergabe, den Weiterverkauf beschränken. Das gilt auch für den Online-Verkauf, also das Angebot zum Beispiel von Oracle, die Software zum Download bereitzustellen, sodass der Kunde sich runterladen kann. Auch wenn hier formalistisch gesprochen kein klassischer Verkauf vorliegt, sagt der EuGH, dass dann eine sogenannte Online-Erschöpfung zum Tragen kommt, und sagt damit auch, dass es keinen wirtschaftlich äquivalenten Unterschied macht, ob ich die Software auf einem Datenträger rausgebe, den ich dann frei weiterverkaufen könnte, oder ich biete sie im Internet zum Download an, dann könnte ich sie nicht. Das macht keinen Sinn, dazwischen zu unterscheiden. Also im Klartext, der EuGH hat auch die Online-Erschöpfung akzeptiert, sodass Klauseln in Verträgen eines Softwarehauses, in denen der Weiterverkauf von per Online erworbener Software ausgeschlossen wird, verboten wäre. Ja, verboten sind auch jedenfalls die meisten Audit-Klauseln. Das sind diese bunten Klauseln. Wir behalten uns vor, die Nutzung in Ihrem Hause noch einmal selbst nachzukontrollieren. Eine solche Klausel verstößt gegen das Leitbild des Urheberrechts und damit auch gegen § 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB. Manche können sich zwar vorstellen, dass in ganz eingeschränktem Maße Audit-Klauseln zulässig seien, dann müssten sie aber, sagt diese Meinung, erfolgen, das Audit durch Wirtschaftsprüfer und Ähnlichem und auch nicht zur Unzeit und dann auch nur mit Ankündigungen und. Aber der BGH und auch vor allem das OLG Köln haben schon mal betont, dass sie doch erhebliche Zweifel haben, da ein Auditrecht nicht mehr vom Urheberrecht und den dortigen Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüchen gedeckt ist. Ja, und dann haben wir noch das Verbot der Selbsthilfe als letzte Klausel. Da steht dann drin als Klausel, der Kunde darf in keinster Weise an der Software selber rumbasteln, rumschrauben, sonst verliert er seine Gewährleistungsrechte oder ähnliches. Das geht nicht, weil es eigene Selbsthilferechte, Sonderrechte des Kunden gibt, die gesetzlich festgeschrieben sind. Die stehen alle in § 69 D und E des Urheberrechtsgesetzes. Dazu zählt zum Beispiel die Fehlerbeseitigung nach § 69 D oder die Dekompilierung nach § 69 E. Dem damaligen Gesetzgeber waren diese Rechte so wertvoll, dass er in 69 G Absatz 2 betont hat, dass Verträge, die diese Rechte auch nur im Ansatz antasten, im Grunde nichtig sind. Das gilt sogar selbst für Individualvereinbarungen. Also wenn Sie in einem Vertrag nicht den Satz finden, die Rechte des Kunden aus 69 D und E bleiben unberührt, wenn Sie den Satz nicht finden, dann wissen Sie, dass Ihr Vertrag eine Delle hat und eigentlich nicht immer weiterverwendet werden darf. Ja, soweit erstmal diese ganzen Nutzungsbeschränkungen. Will man zusammenfassen, ist ein Großteil der Nutzungsbeschränkungen, die es gibt, die im Vertrag drin stehen, im Softwareüberlassungsvertrag null und nichtig. Sie könnten zwar die Frage dann stellen, wieso machen das trotzdem die Softwarehäuser? Dann kann ich Ihnen nur sagen, das sind meistens US-amerikanische Softwarehäuser und im US-Recht gibt es das nicht, den 307 Absatz 2 Nummer 1. Wir sind im Klartext das einzige Land auf der Welt, das einen Business-to-Business-Vertrag, Standardvertrag einer Inhaltskontrolle, einer AGB-Kontrolle unterwirft. Und es ist schwer für Amerikaner nachzuvollziehen, warum wir solche Verträge zwischen Geschäftsleuten auch nochmal urheberrechtlich nach Kaufrecht und Urheberrecht AGB-rechtlich überprüfen können. Aber deshalb ist § 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB eine Waffe. Die kann man wunderbar verwenden in Vertragsverhandlungen, kann sogar androhen, dass man dagegen klagt, wenn auf solchen Klauseln beharrt wird. Man kann sogar androhen, dass man zum Bundeskartellamt geht, denn das wäre auch partiell dafür zuständig, sowas etwa mal zu überprüfen. Und typischerweise gibt es dann auch ein Einlenken der Softwarehäuser, die dann anders operieren. Gefährlich ist in dem Zusammenhang so etwas wie Microsoft. Denn Microsoft sagt, wir umgehen das Ganze, indem wir die AGB-Kontrolle durch die Vereinbarung irischem Rechts aushebeln. Also auf solche Rechtswahlklauseln, die das deutsche Recht umgehen und damit auch die AGB-Kontrolle umgehen, da würde ich mich nicht einlassen. Da müsste man gucken, wie man damit klarkommt. Ne? Und da sollten Sie auch aufpassen. Alles klar, das war die nächste Folge meines kleinen Serienteils IT-Recht. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören.